Gesundheit hören.
Liebe Anne Bärbel, war das wirklich ich? Kennst du diese Frage, die man so etwas ungläubig, schamhaft an sich selber stellt?
Ja, leider. Und passiert mir auch häufiger, muss ich leider gestehen, weil ich in Situationen, die mich ärgern, zur Impulsivität neige. Kürzlich zum Beispiel, ich wohne am Perlacher Forst in München, ja, da rasen Horden an Rennradfahrern durch und die gehen mir sowas von auf die Nerven, weil sie keine Rücksicht nehmen auf ältere Menschen wie mich oder auf Menschen, die mit ihren Kindern rumlaufen oder auf langsamere Radler. Hauptsache, sie kommen dadurch in ihrer Zeit und dann ist wieder einer an mir vorbeigerast und hat mich so geschnitten, so sportlich. Ich war total genervt und habe dem Flüche hinterher gerufen, du würdest rot werden, Huberin. Und ich muss sagen, ich habe mich dann, wie das dann vorbei war, die Tirade, ja, habe ich mich als allererstes umgedreht und habe geschaut, ob mich einer gehört hat, der mich kennt. Ich habe mich schon geschämt.
Ja, also wir machen dann irgendwann mal eine Folge über Flüche, dann erklärst du auch, welche du da genau gesagt hast. Also so eine kleine Polizistin ist da durchaus in dir drin, oder?
Hausmeisterin.
Ja, ich kenne da, ich habe die Verwandte, die Oberlehrerin, die ist in mir auch ganz stark drin. Ja, ich kenne die Frage natürlich auch, war das wirklich ich? Und nicht nur bei oberlehrerhaften Gebaren, das ich manchmal an den Tag lege. Aber bei einem sehr ernsten Thema ist es vor kurzem gewesen, da war ich beim Geburtstag von einer Freundin und das war so rund, waren wir so ein Tisch mit Mädels, alle um die 60. Und dann haben wir darüber geredet, wie wir als Mutter waren.
Und als junge Mütter, muss man sagen. Wir waren ja alle junge Mütter.
Genau. Und da war dann wirklich auch so der Punkt, dass wir alle auf einmal so unsicher waren. Waren wir dazu gereizt? Musste das Kind immer irgendwo funktionieren in diesem Hamsterrad zwischen Job und Einkaufen und Kindergeburtstag oder keine Ahnung? Und dann haben wir uns noch so ein bisschen gegenseitig beruhigt. Und dann bin ich aber nach Hause gefahren und dann ist mir eine Situation eingefallen, wo mein älterer Sohn 5 oder so war und die hatten einen Kindergartenausflug. Und da hieß es, die Eltern können mitkommen. Also besser gesagt, die Mütter können mitkommen. Eltern sind damals nicht mitgekommen, also da waren keine Väter. Und ich habe da aber erst kürzlich vorher den Job angefangen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das geht halt jetzt nicht. Und am Abend habe ich dann meinen Sohn gefragt, waren denn da noch andere Mütter da? Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube alle außer dir.
Oh,
das war so der Punkt, wo du dir dann denkst, oh nein, also warum konnte ich mich damals nicht anders entscheiden? War das wirklich ich? Also das sind schon so,
Naja, aber ich sag jetzt mal, also wenn ich an meine frühe Mutterschaft zurückdenke, ja, wir sind in einer ähnlichen Situation gewesen. Ja, wir haben beide sehr, sehr früh nach den Geburten unserer Kinder wieder zu arbeiten angefangen.
Oder ich zum Studieren erst.
Ja, du erst studiert, genau. Ich bin in die Journalistenschule zurück, da war der Mino gerade mal 5 Wochen alt, nee, 6, Entschuldigung. Ich bereue das heute alles sehr, ja, also es tut mir wahnsinnig leid, aber andererseits, wir hatten ja vermutlich auch keine Option.
Ja, aber wir sind, glaube ich, schon mitten im Thema drin. Wie gehen wir mit dem Blick zurück um? Wie gehen wir mit Erinnerungen um, auch damit, dass wir wahrscheinlich nicht alles toll gemacht haben? Und natürlich vielleicht auch, wie gehen wir damit um, wenn andere nicht alles toll mit uns gemacht haben?
Ja, und ich denke, wir sind jetzt auch in einer Lebensphase, wo das wirklich, wirklich super wichtig ist. Aber warum? Das erklären wir euch gleich. Erstmal stellen wir uns vor.
Ja, mein Name ist Brigitte Huber. Ich bin unter anderem die ehemalige Chefredakteurin der Brigitte.
Und ich bin Anne Bärbel Köhle. Ich bin Teil der Chefredaktion unter anderem der Apothekenumschau von Eltern, Diabetesratgeber und Seniorenratgeber.
Und das ist unser Podcast Endlich 60.
Das ist ein Podcast von Gesundheit hören, das Audioangebot der Apothekenumschau. Und heute geht es darum, wie können wir uns selbst verzeihen und wie können wir anderen verzeihen.
Ja, warum ist das überhaupt jetzt so ein Thema rund um die 60? Ich habe darüber auch mit dem Hamburger Psychologen und Paartherapeuten Oskar Holzberg gesprochen. Den kenne ich seit vielen Jahrzehnten, weil er auch sehr lange Brigitte-Kolumnist war und ist. Und der hat gesagt, das eine fand ich auch total nachvollziehbar, die Rush-Hour des Lebens, wo wir jetzt wirklich in diesem Hamsterrad drin sind mit 1000 Verpflichtungen auf einmal, die ebbt ein wenig ab. Das heißt, wir haben, wenn es gut läuft, mehr Zeit und auch mehr Platz, um uns mit unseren Altlasten auseinanderzusetzen und auch überhaupt sowas wie späte Reue zu entwickeln und solche Erinnerungen auch zu bearbeiten.
Ja, und das Zweite ist natürlich, wir werden vulnerabler, seelisch verletzlicher. Das hängt damit zusammen, dass man mit zunehmendem Alter, und das beginnt eben jetzt schon, weniger dazu in der Lage ist, Dinge, die einem angetan wurden, Dinge, die man erlebt hat, die schlecht waren, zu verdrängen. Die kommen dann wieder mit Macht hoch. Das sieht man ganz besonders an vielen älteren Menschen heutzutage. Meine Mutter zum Beispiel, die beginnt jetzt vermehrt zu erzählen, wie es im Luftschutzbunker gewesen ist. Das muss wirklich ganz, ganz grauenhaft gewesen sein. Und das ist zum Beispiel ausgelöst worden durch den Ukraine-Krieg.
Ja, also wir werden vulnerabler, durchlässiger. Wir haben zum Glück oder leider mehr Zeit, darüber nachzudenken. Und das führt dann auch dazu, dass wir haben, glaube ich, drei Kategorien gefunden des Haderns und Bereuens. Kategorie 1, das sind eigene Fehler. Und das könnt ihr jetzt nicht sehen da draußen, ihr lieben Zuhörenden. Ich mache da Anführungsstriche, eigene Fehler. Das kann jetzt was sein, was wir als Teenager gemacht haben. Also, oder ich fange mal an, Oskar Holzberg selber hat als sein Beispiel, der Psychologe, gesagt, er hätte mal einem Schulfreund eine Schallplatte geschenkt, und zwar von einer Rockband, auf die der total gestanden ist. Und der Freund hat sich total gefreut, hat sich mit der irgendwie in die Badewanne gelegt und muss erkennen, da ertönen Schublättlerklänge vom Plattenspieler. Und dann geht er und sagt, hey, lustiger Witz, aber jetzt will ich die richtige Platte. Und dann sagt er, nee, du hast die richtige Platte. Und dann sagt er, das tut ihm bis heute irgendwie so ein bisschen leid, dass er sich da so einen schlechten Scherz entwickelt hat. Oder ich weiß es von jemandem, die sagt, ich glaube, ich war auf dem Schulhof nicht die nette Integrierende, die ich heute gern wäre. Im Gegenteil, ich habe auch Leute ausgegrenzt. Ich habe kein Hehl daraus gemacht, dass sie vielleicht nicht eingeladen werden. Also was man heute neudeutsch auf Mobbing irgendwie vielleicht sogar beziehen könnte. Und das ist dann tatsächlich auch so, wo du sagst, wow, warum war ich so? Wieso habe ich das so gemacht?
Ja, ich packe jetzt mal aus. Ich war relativ klein als Kind, also wirklich mickrig, ja. Und meine kleine Schwester war erheblich größer und stärker als ich. Ich habe dann aber irgendwann die Macht der Wörter erkannt. Ja, ich habe gemerkt, dass du wirklich dazu in der Lage bist, mit Wörtern einem echt eine überzubraten. Und das habe ich mit Vorliebe an meiner Schwester ausprobiert, die mich sowieso geärgert hat. Ja, das tut mir heute leid. Da habe ich mich dann auch später nochmal mit meiner Schwester drüber unterhalten. Das ist ihr auch im Gedächtnis geblieben. Ich konnte mich dann aber Gott sei Dank entschuldigen. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, für die ich mich wirklich heute auch noch schäme. Und ich finde, das ist auch ein Fehler rückblickend und lässt sich auch nicht mehr gut machen. Wir sind in der Konfirmandengruppe mehr oder weniger dazu gezwungen worden, gute Werke zu tun. Und mein mir aufoktroyiert, das war eine ältere Dame im Altersheim zu besuchen. Das habe ich auch ganz, ganz lange gemacht. Und die ist dann immer älter geworden natürlich, naheliegenderweise, aber auch immer kränker. Und irgendwann hat sie dann auch so eine beginnende Demenz entwickelt und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Ja. Ich hatte wochenlang ein schlechtes Gewissen, ja, wochenlang, aber irgendwie hat dieses Gefühl, ich will da nicht mehr hin, hat irgendwie überwogen.
Ja, also bei sowas wie mit der Schwester, da klopft bei mir auch was an, aber auch generell weiß ich, dass ich als Mädchen, so kurz vom Teenageralter oder ein bisschen drüber, weiß ich, dass ich immer gerne auch mit meiner Cousine und so, dass wir in den Wald gegangen sind und ich war da quasi so die Feenlein-Anführerin und da gab es dann so einen Berg, den man hochklettern musste, auch so ein bisschen mit Felsen und so. Mhm. Und die hatte da echt Angst und hat gesagt, nee und so, das will ich nicht. Und ich habe es aber geschafft, dass sie da rauf geht. Leider ist sie runtergefallen und hat sich den Arm gebrochen. Das war auch richtig bitter. Also ja, ich glaube aber, damals habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, es ging gar nicht anders. Aber das ist dann schon so, wo du manchmal denkst, tja, war das es wirklich ich?
Naja, die Antwort lautet wohl, ja natürlich war das ich, zumindest war es eine frühere Seite von mir. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss man glaube ich schon seinen Frieden damit machen. Also ich habe den Eindruck, natürlich habe ich manche dieser Charaktereigenschaften noch, ja, ich spiele immer noch gerne mit Wörtern, aber ich setze es heute wesentlich sorgfältiger ein, weil ich heute halt viel mehr die Person bin, die ich wahrscheinlich vor 30, 40, 50 Jahren schon sein wollte. Da hat ja auch Oskar Holzberg, unser viel zitierter Psychologe, gesagt, es gibt unakzeptierte Teile unseres Selbst und das ist aber auch eine Chance, dass wir unseren Frieden damit machen.
Ja, und tatsächlich ist es so, dass jetzt gerade da eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, so war ich, was waren das für Anteile, die mir drin waren, die vielleicht dazu geführt haben? War ich ein eifersüchtiger Mensch oder wollte ich halt unbedingt mein Selbstbewusstsein stabilisieren oder wollte ich anderen vorspielen, dass ich mordsmäßig mutig bin oder sowas? Und wenn man da nochmal eine Gedankenschleife drüber dreht und sagt, okay, also diese eher widerständigen Anteile in sich jetzt selber nochmal integriert, dann kann man, glaube ich, sehr gut seinen Frieden machen. Dazu passt auch sehr gut ein Gedankenbild von dem berühmten Schweizer Psychiater C.G. Jung. Der sagt nämlich, hol den Schatten in dein Leben. Also der geht davon aus, die erste Hälfte unseres Lebens, die dient eher der sozialen Anpassung und die zweite der Individuation. Das heißt, im ersten Teil orientieren wir uns stark nach außen. Wir machen das, was wir glauben, dass die Welt von uns erwartet, was wir selber von uns erwarten und verdrängen andere Anteile, die auch in uns drin sind, die aber da nicht so passen, weil wir sie irgendwie für unmoralisch halten oder für peinlich oder für schwach. Und dann klopfen die jetzt in der zweiten Lebenshälfte nochmal an und dann kann dieser Schatten, der sogenannte Schatten, auch durchaus positive Aspekte haben. Also zum einen Mut, Kreativität, Begehren, aber eben auch Angst, Neid, Gier.
Ich finde das einen wunderbaren Gedanken mit diesem Hol den Schatten in dein Leben zurück. Als wir das gelesen haben, konnte ich damit erstmal gar nichts anfangen. Dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, auch gerade über diese Vorstellung, dass du in der ersten Lebenshälfte ja wirklich mit sozialer Anpassung beschäftigt bist und eigentlich gar nicht drüber nachdenkst, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich. Ich finde, im Lichte dieser Betrachtung kann man sich eigentlich auch die Fehler verzeihen, die wir vielleicht als jüngere Mütter gemacht haben, also wo wir das Gefühl haben, wir haben unsere Kinder vielleicht irgendwie an zweite Stelle gesetzt oder wir waren vielleicht nicht so geduldig, wie wir hätten sein können.
Absolut, und es ist aber, glaube ich, jetzt auch nochmal eine Chance. Ich denke mir das oft, also bei dem Schatten, ich würde sagen, ich habe in der ersten Lebenshälfte meine maximale Extrovertiertheit gelebt. Ich habe mich wirklich auf die Bühne geschmissen, habe das freiwillig gemacht, aber auch irgendwie war das Erwartungshaltung von anderen an mich. Es fängt damit an, ich bin Klassensprecherin gewesen, immer solche Dinge. Und ich habe auch manchmal mit einem ziemlichen Adrenalinpegel irgendwelche Sachen, die ich von mir erwartet habe, gemanagt. Ich weiß aber schon seit geraumer Zeit, ich habe sehr viel introvertierte Anteile in mir. Und jetzt gebe ich diesem introvertierteren Anteil auch, ich habe das mitgekriegt auch bei Kolleginnen oder so in meiner Coaching-Gruppe, die dann sagen, ja, wir sehen, du hast sogar eine schüchterne Seite und die habe ich auch. Und dass die jetzt manchmal so ein bisschen Platz finden darf. Hast du da auch was in der Richtung?
Ja, also ich war ja... Also der Erstgeborene, und man muss wirklich sagen, mein Vater hat sich eigentlich einen Sohn gewünscht, ja. Und ich bin sehr, also fast wie so ein kleiner Bub eigentlich erzogen worden oder wie ein Junge, ja. Also ich musste immer mutig sein und mein Vater hat mich unglaublich ermutigt, eben wild zu segeln. Also wirklich mir alles zu trauen, was ich irgendwie berg zu steigen und über irgendwelche Seilverwindungen drüber zu marschieren. Das habe ich alles als Kind gemacht und ich habe total ignoriert. Ich bin vom 10-Meter-Brett gesprungen mit 7, bitteschön. Ja.
Nicht schlecht.
Ja, naja, ich habe aber Angst gehabt, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Und dieser Angst gebe ich heute viel mehr nach. Und ich merke, dass das auch viel, viel besser zu mir passt, zu sagen, in mir wohnt ein kleiner Angsthase. Und das ist gut so. Das hätte ich als junge Frau einfach nie zugelassen. Ich bin da ganz oft auch, glaube ich, über meine eigenen Bedürfnisse drüber gegangen, nur um möglichst stark und unabhängig zu wirken.
Also da wird jetzt die Psychologin in mir sagen, wir haben jetzt nochmal die Chance, uns richtig zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit zu entwickeln. Ist doch ganz schön, oder?
Ja, und ich finde, es gibt einem auch, man wird ja auch mutiger dadurch. Ja? Also so eine andere Geschichte, die
man... Weil man ängstlich sein darf.
Weil man ängstlich sein darf, aber auch, weil man bestimmte Anteile, von denen man den Eindruck hat, die passen eigentlich nicht immer und auch nicht in jeder Situation, über den Haufen werfen kann. Ja? Ich bin zum Beispiel erzogen worden so, ich galt in der Familie unter den Kindern immer als diejenige, die sozial ist. Und das ist mir auch echt eingeimpft worden als Kind. Und ich traue mich jetzt manchmal dieses Soziale und erst die anderen, dann ich, ja, das traue ich mich jetzt einfach gelegentlich aufzuweichen und fällt mir schwer, aber finde ich auch ziemlich gut.
Ja, Also kann ich total gut nachvollziehen, dass man auch wirklich immer einen Augenblick drüber nachdenkt, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Und nicht so quasi wirklich so autopilottechnisch das macht, was ich schon die letzten 40, 50 Jahre in der Situation gemacht hätte. Niemand hat Lust, jetzt auf die Bühne zu gehen, im übertragenen oder im tatsächlichen Sinn, dann mach's ich halt. Mhm. Einfach sitzen zu bleiben und sagen, ja, keine Ahnung, wird sich schon jemand finden.
Ich nicht.
Ich heute nicht.
Und das traust dich jetzt? Glückwunsch.
Ja, ja, mal so, mal so. Ja?
Mhm, genau, aber, so ist es. Mal ja, so, mal so.
Mal so, mal so. Also das, glaube ich, ist so die erste Kategorie, oder? Des Haderns, also eigene Fehler, also genau, vermeintliche oder tatsächliche.
Dann gibt es aber noch eine zweite Kategorie neben den eigenen Fehlern. Und das ist, wenn man eine späte Reue über Entscheidungen hat. Das finde ich ein Klassiker. Ja? Hätte ich doch damals das und das gemacht oder hätte ich doch damals das und das nicht gemacht, kennt wahrscheinlich fast jeder. Hast du so eine Entscheidung, wo dir spontan einfällt, puh, falsch gelaufen, falsch abgebogen?
Also ich habe sehr lange das Gefühl gehabt, dass ich im Job mal falsch abgebogen bin. Also ich hatte mich eher immer so als, weiß ich nicht, Investigativjournalistin irgendwo gesehen. Deswegen, ich wollte die Welt so ein bisschen verändern mit dem, was eh schon ein bisschen schwierig war, weil ich hatte, als ich auf die Journalistenschule ging, wie du schon, ein vierjähriges Kind. Also so ganz einfach wäre es nicht gewesen. Bin dann aber aus verschiedenen Gründen relativ schnell in Richtung Frauenzeitschriften abgebogen und habe damit sehr lange gehadert, weil ich mir gedacht habe, das wird meinem Anspruch gar nicht so gerecht und ich will ja eigentlich was anderes und mehr. Hat sich dann aber sehr, sehr gut entwickelt, weil als ich dann irgendwann 13 Jahre nach der falschen Abbiege bei der Brigitte gelandet bin, habe ich damit mich mehr als aussöhnen können, sondern hatte dann das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich weiß aber auch, es gibt so ja Sachen, die einem wahnsinnig leid tun. Ich weiß noch, an dem Tag, als meine Oma Geburtstag hatte, wollte ich sie morgens gleich anrufen und ihr eben schön alles Gute zum Geburtstag wünschen, hatte aber keine Zeit. Und als ich es abends gemacht hat, ja, da lag sie schon im Krankenhaus und hatte dann ein Koma, aus dem sie auch nicht mehr erwacht ist. Das sind dann so Sachen, wo man denkt, ja, hätte ich es halt früher gemacht. Ich glaube, das kennt jeder, aber es hat mich schon lang geplagt. Also was man sagen kann von der Statistik her, das, was uns an Entscheidungen am meisten trifft, sind Dinge, die sich rund um den Beruf drehen oder rund um so Herzensangelegenheiten. Vielleicht war der Karl Dieter doch der Richtige und ich hätte ihn nicht wegen diesem Hallotri irgendwas
aus der Disco verlassen sollen.
Ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht so sehr das Thema, aber das weiß man aus der Forschung. Das ist am häufigsten.
Ja, also ich habe auch tatsächlich eine Sache, die ich bereue, die auch beruflich ist, mit der ich sogar heute noch so ein bisschen hadere. Ich habe mal als junge Frau, bevor ich zum Studieren angefangen habe, erwogen, ob ich Medizin studiere. Und das ist entstanden, als ich als Schwesternhelferin im Krankenhaus gearbeitet habe. Und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich cool. Und das Thema interessiert mich wahnsinnig, Medizin. Und es war aber damals ein Oberarzt dabei, der mir auf den Hintern gehauen hat. Das hat mich brutal geärgert. Ich habe dann versucht, mich zu wehren und bin auch zur Oberschwester gegangen und hatte mich, es hat aber keinerlei Konsequenzen und dann war mein Entschluss, also unter solchen Bedingungen arbeite ich unter gar keinen Umständen in Kliniken, wenn so mit jungen Frauen umgegangen wird. Da hat tatsächlich ein Po-Klatscher gereicht, um meine Berufsentscheidung zu verändern. Und da denke ich mir heute auch, boah, heute würde ich damit, ich glaube, ich würde heute einen Aufstand machen, ja. Das hatte ich damals einfach noch nicht im Kreuz.
Ja, absolut. Das weiß man, dass mit am gravierendsten leiden Menschen darunter, wenn sie bei ihrer beruflichen Laufbahn zu schnell zum Beispiel hingeschmissen haben und damit auch unter ihren Möglichkeiten einer Ausbildung oder eines Abschlusses geblieben sind. Und das lässt sich dann natürlich auch manchmal wirklich wieder schwer gut machen oder schwer aufholen. Aber de facto, glaube ich, kann man sagen, wir haben das alle irgendwo im Gepäck, dass man mal eine Entscheidung falsch oder gar nicht gemacht hat.
Ja, und was aber dabei auch interessant ist, ja, wenn man ältere Menschen fragt, was sie bedauern, dann bedauern sie in der Regel eher die Dinge, die sie nicht getan haben, als die Dinge, die sie getan haben. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend. Jetzt haben wir schon über zwei Kategorien gesprochen, nämlich über eigene Fehler, über Dinge, wo wir falsch abgebogen sind. Aber es gibt noch eine dritte Kategorie, und zwar die Verletzungen, die andere uns zugefügt haben und alte Wunden, die wir mit uns rumschleppen.
Ja, also wenn man nach hinten blickt, dann gibt es bei vielen von uns tatsächlich auch Verletzungen, die jetzt auch tatsächlich noch schmerzhafter werden. Also ich weiß, bei der Recherche für unser Buch, für Endlich Ich, habe ich mit Leuten zu tun gehabt, die unter dem Kontaktabbruch in der Familie gelitten haben und dann haben sie sich jahrelang, jahrzehntelang arrangiert und dann war das auf einmal wieder so im Raum gestanden. Und da muss man ganz klar sagen, Vertrauensbrüche auch, wo man sagt, wie konnte das passieren irgendwann? Man schiebt es dann weg in der Rush-Hour des Lebens und dann kommt es hoch und man fühlt die Kränkung. Und man weiß
quasi
eben,
neu, nochmal.
Nochmal neu. Hm. Und Kränkungen machen eben krank. Also besser loslassen. Klingt jetzt ganz einfach.
Ja, aber, klingt super aber, einfach. Naja, leider also, nicht ganz so einfach.
Lass doch los, lass doch los.
Ja, genau. Ja, ja, und wenn man loslässt, dann wird alles besser. Es ist tatsächlich eine echt schwere Aufgabe, die zwar das Leben leichter macht, aber wo man wirklich tatsächlich auch ein bisschen arbeiten muss, anderen und eben auch sich selbst zu vergeben.
Vielleicht ist sich selbst sogar am schwersten. Weil, also wenn man sich das so anschaut, wenn man selber einen Fehler gemacht hat, diese Auseinandersetzung mit einem jüngeren Selbst, die ist ja oft nicht so super harmonisch, oder?
Naja, aber andererseits, was bringt es, wenn wir toujours mit uns hadern? Ja, wäre ich doch früher nicht so eine Zicke gewesen oder so uncool oder dies oder jenes. Ich finde auch das, was Oskar Holzberg gesagt hat, unglaublich hilfreich. Er sagt nämlich, vermutlich haben wir damals, wenn wir uns selber verzeihen wollen, im Glauben gehandelt, es ist das Beste für uns, vielleicht auch für unser Umfeld, für unsere Kinder, für unsere Angehörigen, für unsere Kollegen, wie auch immer. So oder so steht fest, wir konnten es damals einfach nicht besser. Ja, wir wussten nicht, wie wir es hätten anders machen können, sonst hätten wir es ja gemacht.
Und wenn wir, ich sag mal, aus Egoismus oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die wir gar nicht so toll finden, es nicht anders hätten machen können wollen, dann hilft uns heute auch nur Akzeptanz. Ich kann das gestern nicht ändern. Ich kann nur das heute und morgen ändern. Das klingt ja wie eine einfach gezimmerte Weisheit, aber da ist sehr, sehr viel dran. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, es gibt einen koreanischen Psychiater, Ree Kun Ho heißt der, der hat einen Bestseller geschrieben. Wenn du schon 100 wirst, heißt er, kannst du genauso gut glücklich werden. Er selber ist Anfang 90 und er rät sogar, aktiv in einer gewissen Lebensphase nach den eigenen Verfehlungen zu suchen, um die dann anscheinend in einem Package abzuarbeiten. Das ist jetzt nicht mein Style, also da würde ich sagen...
Ich wollte auch gerade sagen, das würde mir jetzt ein bisschen schwerfallen, aktiv auch noch danach zu suchen, was ich alles verbrochen habe.
Ja, die Sachen peu à peu und vielleicht passiert dir sowas, ich habe sowas noch nie gemacht, wenn du 10 Tage im Schweigekloster bist, dass dann jeden Tag irgendwas Neues aufpoppt. I don't know. Ich glaube, es ist dann schon vielleicht ein ganz gutes Zeichen, die Sachen, die sich nach oben drängen, die wollen vielleicht bearbeitet werden und ich glaube, das muss man auch ganz klar an der Stelle sagen. Das habe ich bei der Recherche für dieses Kapitel auch immer und immer wieder gehört. Ob man jetzt zum Beispiel in der Lage ist, eine traumatische Erfahrung wirklich zu bewältigen oder ob man die nochmal wegschiebt, das können wir nicht raten und das kann nur jeder versuchen mit sich selber und mit den entsprechenden Therapeutinnen, Therapeuten, Ärztinnen und Ärzten auseinanderzusetzen. Aber worauf wir jetzt eben gern eingehen würden, ist dieses... Ja, es tut schon ziemlich weh, ist vielleicht nicht traumatisch, es tut schon ziemlich weh, aber ich möchte da tatsächlich jetzt mal Frieden schließen.
Wobei man wirklich sagen muss, ich meine, manchmal hat es ja einen großen Vorteil, älter zu werden. Mit dem Alter oder mit den Jahren fällt es einem leichter, den Groll loszulassen, den Zorn loszulassen. Das hängt vermutlich auch mit der Erkenntnis zusammen, wir haben selber andere verletzt. Andere haben uns verletzt, so ist halt das Leben. Manche Verletzungen sind tief eingegraben, aber ich würde mal sagen, Vergebung lohnt sich in jedem Fall.
Ja, aber ehrlicherweise, mir war das auch nicht klar. Also Groll führt halt tatsächlich zu Angststörungen, zu Depressionen, zu chronischem Stress.
Das zu Herzkrankheiten, genau. Zu schlechtem Schlaf.
Und Menschen, denen es gelingt, eher zu vergeben, die berichten auch von höherer Zufriedenheit. Also das hat eine Harvard-Studie um den Psychologen Richard Cowden gezeigt. Da waren immerhin 200.000 Menschen aus 23 Ländern am Start. Also es scheint auch wirklich ein internationales Phänomen zu sein. Vergeben lohnt sich für einen selbst.
Wobei ich an der Stelle mal ganz explizit sagen möchte, für mich gibt es schon auch Dinge, die finde ich unverzeihlich.
Ich glaube für jeden.
Ja.
Allein durch die deutsche Geschichte, aber egal. Ja.
Ja, nee, aber auch was einem persönlich widerfahren kann. Ich möchte nicht irgendwie sagen, ein Missbrauchsopfer muss Vergebung lernen. Ja, das ist einfach schlimm, was da passiert ist und kann auch möglicherweise nicht vergeben werden. Ich finde, das ist auch echt okay so. Es gibt aber auch ein starkes Zitat der Psychologin Bärbel Wadecki. Die sagt nämlich, es geht nicht darum, dass der Täter die Vergebung verdient, sondern darum, dass man sie selbst verdient.
Also gut, dann wollen wir uns da mal dran machen. Wir haben da drei Modelle gefunden, wie man sich und anderen vergeben kann. Also, wie geht Vergebung?
Ein ganz berühmtes und viel verwendetes Modell ist der Path to Forgiveness, also der Weg zum Verzeihen, des Psychologen Everett Worthington. Und der hat diesen Weg des Verzeihens in 5 Schritte eingeteilt. Die nennt er Reach. Also wenn ich das übersetze auf Deutsch, dann heißt das so Reach out, die Hand ausstrecken, aber auch Reach, etwas erreichen. Das fängt mit R an, Recall the Hurt, erinnere den Schmerz. Geht weiter mit Empathize, Empathie entwickeln. Dann kommt A für Altruistic Gift, die Vergebung als Geschenk. C für Commit, also sich festlegen. H für Hold On, an der Vergebung festhalten. Ich würde aber ganz gerne mit Schritt 1 anfangen, erinnere den Schmerz.
Erinnere den Schmerz. Das heißt, ich betrachte die Verletzung nochmal ganz bewusst, ohne dass ich sie verdränge oder beschönige, versuche aber gleichzeitig mich nicht in dieser Opferrolle einzurichten, sondern frage mich, was ist genau passiert, was genau hat mich daran verletzt und welche Gefühle löst die Erinnerung jetzt aus?
Genau, und dann geht es um E, Empathie entwickeln. Das finde ich jetzt persönlich einen Schritt, der sehr viel innere Stärke erfordert, denn es geht darum, die Perspektive der Person einzunehmen, die verletzt hat. Das bedeutet übrigens nicht, dass man das Verhalten entschuldigt, sondern man versucht sich einfach vorzustellen, was ist in dieser Person in diesem Moment, in dem sie mich verletzt hat, vor sich gegangen? Welche eigenen Verletzungen, Ängste oder Schwäche haben vielleicht eine Rolle gespielt? Er hatte eine schwierige Kindheit oder ist vielleicht geschlagen worden als Kind. Diese Empathie, die gilt tatsächlich als Kernstück des Modells.
Ja, da kann man mal überlegen, ob du dem Arzt, der dir damals auf den Hintern geklopft hat, verzeihen kannst, weil du denkst, er hat vielleicht eine fürchterliche Kindheit gehabt?
Nö, ich habe ehrlich gesagt kein Bock, dem zu verzeihen. Er ist einfach ein ganz fürchterlicher Macho gewesen. Fürchterliche Kindheit hin oder her, aber natürlich war er auch in einer gewissen Weise in einer Zeit wahrscheinlich groß geworden, in der Männer sich eben so aufgeführt haben, ja, wenn wir es als völlig normal galt.
Ja, also auf jeden Fall glaube ich, ist das auch wirklich so ein Kernmoment. Gelingt es mir da tatsächlich auch sowas wie Empathie aufzubringen? Will ich das? Bin ich dazu bereit? Wenn ja, dann kommt A, Altruistic Gift, also Vergebung als Geschenk. Da sagt dann der Experte, sollte man sich jetzt dran erinnern, wann man selbst Fehler gemacht haben und wie heilsam und positiv sich Vergebung gefühlt hat, die man dann bekommen hat. Die Grundidee ist dahinter, weil ich selbst nicht perfekt bin und Vergebung brauche, kann ich sie auch anderen schenken. Das ist dann oft der emotionale Wendepunkt von dem Prozess.
Ja, und dann kommt natürlich als nächstes, ich muss mich festlegen, C wie Commit. Das heißt, ich entscheide mich zu vergeben, spreche das ganz bewusst aus oder schreibe es auf, zum Beispiel in einem Brief oder einem Tagebuch, in einem Gespräch vielleicht auch mit demjenigen, der mich verletzt hat oder mit jemand anderes, oder ich zelebriere ein persönliches Ritual. Das macht dann auch diese Entscheidung zu vergeben für mich selbst verbindlicher.
Ja, und dann kommt das letzte H, wie Hold On, an der Vergebung festhalten. Weil das sagt ja Worthington auch auf jeden Fall, das ist nicht ein einmaliger Prozess, der dann mit einmal abgeschlossen ist, sondern die Verletzungen kommen oft wieder hoch. Dann muss man sich dran erinnern oder sollte man sich, ich habe bereits vergeben. Und das heißt aber letztlich, das ist auch ein Prozess, der in Wellen verläuft. Interessantes Detail übrigens, die Mutter des Psychologen wurde mit 76 bei einem Einbruch brutal ermordet und er stand dann quasi selber vor der Situation, dass er dieses Trauma auf diese Art und Weise angeblich sehr erfolgreich bearbeitet hat und dem Mörder letztlich vergeben hat.
Also das ist natürlich, wenn man das schafft, das ist schon wirklich bewundernswert, muss ich sagen.
Absolut. Also das war das erste Modell, das uns helfen kann. Ein zweites Modell, das wir gern kurz vorstellen möchten, ist die leere Stuhltechnik aus der Gestalttherapie. Bei der leeren Stuhltechnik spielt, man glaubt es kaum, leere Stühle spielen da eine Hauptrolle. Und zwar zwei, auf den einen setze ich mich. Und es geht da letztlich darum, ein inneres Gespräch mit einer Person zu führen, die nicht da ist.
Der andere Stuhl bleibt frei, oder?
Genau. Mhm. Also, man setzt sich auf einen Stuhl, gegenüber ist ein leerer Stuhl und dann sagt man dieser Person, die da sitzt, imaginär, das kann ein Elternteil sein, das dich enttäuscht hat, ein ehemaliger Partner, die Freundin, die, keine Ahnung, zwei Tage bevor sie mit dir in Urlaub fahren wollte, aus Gründen, die du nie verstanden hast, abgesagt hat, wie auch immer. Es ist ein konkreter Konflikt oder eben eine Verletzung. Und dann sagst du in der ersten Situation dieser imaginären Person, die da auf dem leeren Stuhl eben sitzen soll, was passiert ist, wie sich das für dich angefühlt hat, welche Folgen da bis heute sind. Gut, wieder wie immer in der Psychologie, in Ich-Botschaften zu sprechen. Ich war halt verletzt, weil du als Kind das und das von mir erwartet hast oder was auch immer. Ich habe mich allein gefühlt. Dann wird die Perspektive gewechselt.
Jetzt bist du sozusagen der Täter und sprichst, als wärst du der Täter oder die Täterin.
Ja, genau. Also ich übernehme die Rolle der anderen Person. Täterin nennen wir das jetzt schon gar nicht mehr. Okay. Und es geht jetzt ja gar nicht darum, diese Person zu verteidigen, sondern sich vorzustellen, was könnte die denn sagen? Welche Motive hatte sie? Welche Ängste? Was konnte sie damals vielleicht auch gar nicht?
Also zum Beispiel, ich habe die Reise abgesagt damals nur einen Tag vorher, weil... Ja, weil ich so starken Liebeskummer habe, dass ich mich nicht ausgekannt habe.
Ja, oder vielleicht der Vater, was er vielleicht nie sagen könnte mit seinen eigenen Worten, sagt, ja, ich wollte, dass du ein mutiges Mädel bist, damit du immer sicher bist. Also das sind eben Gedanken, die dann vielleicht aufkommen können. Dann wechselt man wieder zurück.
Das heißt, ich sitze jetzt wieder auf dem Stuhl als diejenige, die verletzt wurde.
Genau, und dann lässt du mal kommen, was da an Gefühlen kommen kann. Also Trauer.
Ja, Wut vielleicht auch. Sicher Enttäuschung.
Absolut. Mitgefühl unter Umständen auch, wenn du siehst, das war wirklich eine Klemme. Vielleicht auch irgendwie eine Form von Erleichterung. Und jetzt geht's schon um den Schritt der Vergebung. Jetzt können die Fragen auftauchen, woran halte ich noch fest? Bin ich jetzt bereit zu vergeben? Kann ich jetzt loslassen?
Muss ich das eigentlich überhaupt?
Ja.
Aber vielleicht ist es auch ganz okay, wenn man zu sich selber sagt, ich bin jetzt noch nicht so weit, das zu vergeben. Ich schaue mir das später nochmal an.
Absolut, absolut. Und eine besondere Variante ist eben, dass man sich selbst vergibt. Also dann heißt das, auf dem leeren Stuhl sitzt eben nicht die andere Person.
Sondern da sitze ich selber.
Da sitzt dein jüngeres
Ich. Mein jüngeres
Ich,
genau.
Da sitzt das jüngere Ich.
Wieso hast du deine Schwester so gepiesackt, Anne-Bärbel?
Ja, ja, ganz genau. Und wieso hast du Menschen dazu gebracht, dass sie sich den Arm gebrochen haben? Mhm. Und so weiter und so fort. Also da, glaube ich, gibt es dann auch inneres Gespräch. Das wird dann schon auch sehr, sehr interessant sein. Letztlich ist ja der Punkt, du kommst wahrscheinlich irgendwann zu dem Entschluss, das war zwar nicht richtig, was da passiert ist, wenn ich selber mich nicht gut verhalten habe. Aber es war letztlich halt einfach menschlich. Es war Teil meines damaligen Seins.
Ich finde es total nachvollziehbar, sich da nochmal auf den eigenen Stuhl sozusagen, ich nenne den jetzt einfach mal Täterinnenstuhl, ja, auch wenn ich weiß, dass wir diesen Begriff eigentlich nicht verwenden wollen, also auf dem Stuhl der bösen
Person.
Buben zu sitzen,
ja.
Genau. Weil ich glaube, also gerade wenn ich so über die Sache mit meiner Schwester nachdenke, zu der ich wirklich als Kind nicht immer nett gewesen bin, dann eröffnet mir das ja selbsterkennend die Chance, da auch nochmal das Gespräch zu suchen.
Ja.
Und
ich
finde diese Übung extrem hilfreich, weil sie einem einfach hilft, genau solche Dinge zu bearbeiten und vielleicht auch dann langfristig loszuwerden oder auch sich selber den Weg zu eröffnen, sich von dieser Schuld in Anführungszeichen zu befreien.
Ja, und dann gibt es ja noch einen dritten Weg und der ist eigentlich, ich sag mal, kurz und schmerzlos.
Ja, den mag ich besonders gerne. Den habe ich ehrlich gesagt gefunden in einem Buch von einer Psychologin namens Christine Neff, die ein Buch über Selbstmitgefühl geschrieben hat.
Ja, ganz große Ikone des Selbstmitgefühls.
Ja, es gibt sogar eine richtige Forschungsrichtung, eine Selbstmitgefühlsforschung daraus. Und die rät dazu, sich vorzustellen, was würde ich einer guten Freundin sagen, die denselben Fehler gemacht hat. Wir tendieren ja dazu, uns zu geißeln, uns klein zu machen, uns selbst zu beschimpfen. Aber wenn wir es unserer besten Freundin erzählen würden, dann würde die sagen, Mensch Maja, du konntest doch damals nicht anders und jetzt vergib dir doch mal selbst. Die würde mich ganz sicher nicht lebenslang dafür verurteilen. Und das wäre vielleicht auch mal der Moment zu fragen, warum bin ich eigentlich mit mir selbst, gerade wenn ich über solche Dinge nachdenke, so furchtbar hart mit mir selbst.
Das finde ich ohnehin, also ich fand auch wirklich schon bei der Buchrecherche, dass dieser Grundgedanke von Christine Neff, behandle dich einfach so, wie du eine gute Freundin behandeln würdest und von einer guten Freundin behandelt werden möchtest, das hat mir manchen Lacher gebracht, weil ich dann gesehen habe, wie streng ich mit mir bin an ganz vielen Stellen und was ich von mir erwarte und tatsächlich so ein bisschen schon den Horizont auch erweitert, dass ich mir sage, manchmal, ich höre mich dann manchmal zu mit mir reden und dann versuche ich so mit mir zu sprechen, wie wenn du oder eine andere sehr gute Freundin mit mir sprechen würdest. Also es ist ein, ja, viel besser als Beichte.
Ich bin nicht katholisch, dieser Weg steht mir leider nicht offen.
Also aber generell vielleicht so als kleines Resümee, wenn du so nachdenkst, was hat dir denn immer geholfen oder gibt es überhaupt noch Dinge, wo du noch haderst und sagst, ich muss da noch ran?
Ja, gibt es ein paar. Das ist aber auch so, dass ich denke, also ich denke tatsächlich heute bewusster darüber nach. Es gibt ein paar Themen, wo ich denke, ich bin noch nicht bereit, mir die anzuschauen. Die ich bereit bin, mir anzuschauen oder die ich mir in der Vergangenheit angeschaut habe, da hat mir eigentlich am meisten geholfen, einfach aufschreiben. Also ich schreibe ganz viel auf, was mich belastet oder was mich ängstigt oder quält, weil ich einfach, es ist einfach mein Medium, ich schreibe. Und ich fand es wahnsinnig wichtig, mit anderen darüber zu sprechen. Mit dir zum Beispiel, mit Freundinnen und Freunden. Mir einfach eine andere Perspektive reinholen und einen anderen Blickwinkel nochmal reinholen. Vielleicht auch mit demjenigen, den ich selber verletzt habe, wie im Fall meiner Schwester zum Beispiel. Das fand ich extrem hilfreich.
Ja, aber ansonsten ist für mich auch, würde ich sagen, also einerseits das Sprechen darüber. Dann, das habe ich einmal gemacht, dass ich es aufgeschrieben habe und wie so ein Ritual diesen Brief an diese Person verbrannt habe, weil das so nicht mehr ging. Und so quasi als Schritt. Ich fand das gut. Also es war in dem ersten Moment, habe ich mir gedacht, boah, das ist, ich komme jetzt ein bisschen eh so vor. Ja. Mhm. Aber bitte, warum nicht? Wir sind ja experimentierfreudig, immer mal wieder eine Premiere. Und das fand ich gut. Ja, und ansonsten habe ich erst vor kurzem mich dann, als ich wieder so gegrübelt und gehadert hat, habe ich mich, war gerade im Zug, habe die Ohrstöpsel reingetan und habe ganz laut Oasis gehört, Don't Look Back in Anger, und habe gedacht, ja, genau so ist es. Das Leben ist zu kurz und zu wertvoll, um immer nur hadernd nach hinten zu gucken. Lass uns im Hier und Jetzt ankommen und die Zukunft gestalten.
So, jetzt hast du gerade über ein Ritual gesprochen, das du gemacht hast, indem du den Brief verbrannt hast. Wir haben ja selber unser eigenes kleines Ritual zum Schluss jeder Folge. Und das Ritual geht so. Wir haben einen Fragebogen in unserem Buch Endlich Ich abgedruckt. Der hat 13 Fragen. Den findet ihr auch gleich in den Shownotes. Und wir suchen uns immer eine Frage raus, die wir der anderen stellen. Heute ist meine Frage an dich. 60 plus zu sein bedeutet für dich?
Tja, also ich werde jetzt versucht zu sagen, die Oberlehrerin in mir entweder mundfaul zu machen oder zumindest zum Schweigen zu bringen, aber das ist es nicht. Ich glaube, mit der beschäftige ich mich noch ein bisschen. Aber bedeutet für mich tatsächlich Freiheit. Also von mancher Pflicht, die ich tatsächlich so jetzt nicht mehr habe, wie viele Jahrzehnte vorher. Auch von mancher Erwartung und, da bin ich auf dem Weg dorthin, von mancher Selbsterwartung. Und bei dir?
Also ich finde, 60 plus zu sein bedeutet wahrscheinlich für jeden Menschen tatsächlich endlich die bessere Version von sich selbst zu sein. Für mich bedeutet es auch, bessere Beziehungen zu führen, als ich das früher gemacht habe, weil ich viel, viel reflektierter an die Sache rangehe und weil es mir heute einfach viel besser gelingt, den Blickwinkel der anderen einzunehmen, was ja auch hilfreich dabei ist, wenn es darum geht, andere eben nicht zu verletzen.
Ja, heißt eigentlich 60 plus zu sein. Das ist eigentlich Sache. Eine ziemlich schöne Sache.
Genau, deswegen heißt unser Podcast ja auch Endlich 60.
Ja.
Wie immer findet ihr Studien und Links in den Shownotes und natürlich auch unseren Fragebogen.
Wenn es euch gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat, wenn ihr gern mehr von irgendwas hören wollt, sagt bitte Bescheid, besser gesagt, schreibt uns bitte an endlich60@gesundheit-hören.de.
Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify.
Uns gibt's alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt und bei gesundheithören.de.
Genau, bis dann und alles Liebe.
Hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.